fröhliche Weihnachten euch. Damit wird ja ein unheimlich wichtiger Tag im christlichen Kalender gefeiert heute. Die Geburt von Jesus, von dem ja zumindest die halbe Bibel als Grundlage des christlichen Glaubens erzählt. Heutzutage ist das Christentum eine Weltreligion. Etwa ein Drittel aller Menschen sind Christen. Das war aber nicht immer so. Jesus selbst war ja Jude und auch nach seinem Tod war das Christentum erstmal nur eine kleine Sekte, deren Anhänger verfolgt wurden. Das hat sich dann auch im Laufe der Jahre erst gewandelt. Unter anderem, weil auch immer mehr Herrscher sich haben taufen lassen. Einer von ihnen war Chlodwig. Er war ein fränkischer König aus der Dynastie der Merowinger. Ich bin übrigens Maike Rosenplänter. Ihr hört, auch wenn es sich nicht so anhört, die eine Stunde History. Und um zu klären, wer die Merowinger sind, brauchen wir noch ihn hier.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Frohe Weihnachten.
Also, wer waren die Merowinger?
Also die ersten Quellen über die Merowinger, die stammen aus dem 5. Jahrhundert. Viele der Männer damals waren offenbar spätrömische Offiziere gewesen. Sie waren also militärisch, kann man sagen, gut ausgebildet. Childerich, der als der erste König der Merowinger bekannt ist, hat im Dienst der Römer gegen einen römischen Heerführer gekämpft, der sich aus dem untergehenden römischen Reich im Norden Galliens eine Scheibe abschneiden wollte. Childerichs Sohn, das war Chlodwig, um den es ja heute geht. Und von diesem Chlodwig ist überliefert, dass er erfolgreich gegen den letzten römischen Herrscher in Gallien kämpfte. Jener Syagrius wurde 486 von Chlodwig besiegt. Das war dann sozusagen die Grundlage für die Ausweitung von Chlodwigs Machtbereich.
Es gibt da ja diese zwei Begriffe, Merowinger und Franken. Das wird ganz oft als Synonym verwendet. Ist das denn ein und dasselbe?
Naja, eigentlich schon. Denn die Merowinger waren eine fränkische Königsdynastie, also quasi ein fränkisches Geschlecht. Genauer gesagt, sie waren salische Franken. Sie herrschten in der Mitte Europas zwischen dem Ende des Imperium Romanum, etwa zur Mitte des 5. Jahrhunderts, bis zum Beginn der Herrschaft der Karolinger. Die waren übrigens ebenfalls Franken, also im 8. Jahrhundert. Ihre Anführer waren vermutlich jedenfalls römische Generäle, jedenfalls solange das römische Reich noch existierte. Und viele von diesen Merowingern waren in die Kämpfe der Römer etwa gegen die Westgoten verwickelt. In die merowingische Herrschaftszeit fiel eine für die weitere Geschichte Europas dramatische Schnittstelle, nämlich die zwischen den alten heidnischen religiösen Gebräuchen und eben dem Christentum, das in den folgenden Jahrhunderten unseren Kontinent wie kaum eine andere Idee prägte.
Im 5. Jahrhundert, da war das Römische Reich gerade so am Zerbrechen und es gab noch keinen Herrscher, der flächendeckend die Kontrolle hatte. Es gab erstmal viele Kleinkönigtümer. Wie ist dann das Merowingerreich entstanden?
Na, man könnte platt sagen, eben durch Unterwerfung. Chlodwig übernahm nach und nach die Herrschaft über diverse fränkische Kleinkönigtümer, etwa durch Heiratspolitik, durch Erbschaften, aber natürlich auch durch Kriege gegen die liebe Verwandtschaft. Dann folgten eben die Feldzüge gegen Syagrius, den letzten römischen Herrscher im Norden des heutigen Frankreich, und anschließend zog er gegen die Westgoten, die er 507 besiegte. Die Westgoten zogen sich dann ins heutige Spanien zurück und im gleichen Jahr mussten die Alemannen sich der merowingischen Übermacht geschlagen geben. Die Alemannen siedelten am Hochrhein und in der Gegend des Bodensees. Also man kann sich schon durchaus vorstellen, dass am Ende der Herrschaft von Chlodwig im Jahr 511 das Merowingerreich ziemliche Ausmaße angenommen hat. Es reichte von den Pyrenäen an der Grenze zum heutigen Spanien über das gesamte Frankreich, die Benelux-Staaten, Österreich, die heutige Schweiz und eben auch Deutschland.
Chlodwig, fränkischer König aus dem Hause der Merowinger. Er wurde zu Weihnachten 507 in Rouen getauft und ist unser Thema heute in der einen Stunde History. Deutschlandfunk Nova hier am Heiligabend. Bei uns geht's heute nicht um eine Geburt, sondern um eine Taufe, nämlich die von Chlodwig, König der Merowinger. Benedikt Schulz aus dem History-Team hat für uns mal Quellen studiert und geschaut, wie das damals abgelaufen ist.
Zum Fest der Geburt unseres Herrn und ihn zu ehren will ich Zeugnis ablegen, entgegengehend dem Ende meines sündigen Lebens. Seid ihr bereit Euphronius?
Ihr könnt beginnen, meine Königin.
Meine Königin. Was also wollt ihr wissen, Mönch?
Wie gelang es euch, euren heidnischen Gemahl zum wahren Glauben zu bewegen, der einen und einzigen Kirche von Rom zu folgen und nicht den teuflischen Gedanken jenes Arius, für den unser Herr Jesus Christus nicht auch unser aller Vater ist?
Mein König. Ja, ihr habt auf mich gehört, mein Chlodwig.
Mein König, nicht sind die Götter, die ihr verehrt, denn sie können sich und anderen nicht helfen. Wie Jupiter selbst, der allerschmutzigste Eheschänder, der Männer schändete, Weiber, die ihm blutsverwandt waren, beschimpfte und mit seiner eigenen Schwester in Blutschande lebte. Wie viel mehr muss nicht der verehrt werden, der Himmel und Erde, Meer und alles, was darinnen ist, durch sein Wort aus dem Nichts geschaffen hat.
Euer Gott vermag augenscheinlich nichts und ist nicht einmal vom Stamme der Götter.
Und diese Geschichte mit der Schlacht, die man sich im Volk erzählt, stimmt sie?
Welche Geschichte? Ja, ich verstehe. Ihr sprecht vom Kampf gegen die Alemannen. Oh ja, in welche Bedrängnis sie geraten waren.
Jesus Christus, Chlodechilde verkündet, du seist der Sohn des lebendigen Gottes. Hilfe, sagt man, gebest du den Bedrängten. Sieg denen, die auf dich hoffen. Ich flehe dich demütig an um deinen mächtigen Beistand. Gewährest du mir jetzt den Sieg über diese meine Feinde? Und erfahre ich so jene Macht, so will ich an dich glauben und mich taufen lassen auf deinen Namen. Nur entreiße mich aus der Hand meiner Widersacher.
Und so hat sich diese Geschichte wirklich zugetragen.
So hat es Chlodwig mir berichtet. Ihr haltet sie für wenig wahrscheinlich, habe ich recht?
Nun ja, ich kann es nicht leugnen, meine Herrin.
Es ist nicht an mir zu entscheiden, was wahr oder erdichtet ist. Ebenso wenig wie an euch. Eure Aufgabe ist es, die eine Wahrheit zu verkünden.
Ihr habt recht, meine Königin. Verzeiht mir. Erzählt mir von der Taufe selbst. Wie war sie? Man sagt, Chlodwig sei vor dem Bischof Remigius von Reims erschienen wie ein neuer Konstantin vor dem Taufbecken.
Oh ja. Die Straßen wurden mit bunten Decken behängt. Die Kirchen mit weißen Vorhängen geschmückt. Wohlgerüche verbreiteten sich. Es schimmerten hell die duftenden Kerzen und das ganze Heiligtum der Taufkirche wurde von himmlischem Wohlgeruch erfüllt.
Beuge still deinen Nacken, Sikandar. Verehre, was du verfolgtest. Verfolge, was du verehrtest.
Und so bekannte Chlodwig den allmächtigen Gott als den drei Einigen.
Ich glaube an den dreieinigen Gott.
Ließ sich taufen im Namen des Vaters,
Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Und des Heiligen Geistes.
Benedikt Schulz aus dem History-Team war das über die Taufe des Merowinger-Königs Chlodwig.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Matthias, der Merowingerkönig Chlodwig hat sich ja für das römische Christentum entschieden. Hätte er denn eine Alternative dazu gehabt?
Ja, er hätte. Es gab nämlich noch den Arianismus. Das waren auch Christen, die aber einen wesentlichen Unterschied zu den römischen Christen aufwiesen, die ja den Papst als Oberhaupt hatten und eben bis zum heutigen Tage haben. Die Arianer akzeptierten die Dreifaltigkeit des Christentums nicht, also den Dreiklang Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In der römisch-christlichen Theologie ist das die Wesenseinheit Gottes. Sie gehen eine unauflösliche Einheit ein, obwohl die drei göttlichen Personen natürlich unterschiedlich sind. Sie haben ein gemeinsames Wesen, aber drei jeweilige Besonderheiten. Das ist die Grundlage der christlichen Religion, wie sie vom Papst in Rom und später auch vom Reformator, übrigens Martin Luther, vertreten wurde.
Woher kommt diese Dreifaltigkeit eigentlich?
Also sie wurde zum ersten Mal auf dem Konzil von Nicea 325 formuliert. Damals musste Kaiser Konstantin, der kurz zuvor das römische Christentum nach seinem Sieg bei der Schlacht an der Milvischen Brücke nahezu zur Staatsreligion gemacht hatte, Konstantin also musste einen Streit unter den Christen schlichten. Dabei ging es unter anderem um die Frage, welche Rolle Jesus von Nazareth nun eigentlich spielen sollte. Die Arianer sagten, Gott und Jesus seien unterschiedliche Wesen, weswegen die Gleichrangigkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist für sie eine Art Gotteslästerung war. Die Arianer also lehnten diese Trinität ab.
Und konnten sich diese beiden Religionen einigen?
Nein, überhaupt nicht. Konstantin sprach an einer entscheidenden Stelle ein Machtwort, obwohl er weder Theologe noch getaufter Christ war. Aber als Kaiser nahm er sich eben das Recht heraus, eigenmächtig zu entscheiden. Er griff ein Wort auf, das die Arianer zurückgewiesen hatten, nämlich Consubstantialis, also Gleichartigkeit. Als dann ordnete Konstantin an, das christliche Glaubensbekenntnis nach diesem Begriff zu überarbeiten. Nach dieser Ansage machten sich dann die Bischöfe daran, das Glaubensbekenntnis von Nicea zu schreiben. Und darin finden sich Sätze, die die Christen auch heute in ihrem Glaubensbekenntnis noch beten. Zitat: Ich glaube an den einen Gott, den Vater, und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, und an den Heiligen Geist. Damit war der Streit entschieden, die Arianer hatten verloren und wurden als Abweichler verfolgt. Und die römischen Christen hatten ihr Glaubensbekenntnis, das sie als eine eigene und bald immer größer werdende Glaubensgemeinschaft auswies.
Und dieses Glaubensbekenntnis, das wird ja auch bis heute in Gottesdiensten gebetet. Danke, Matthias.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute hier bei Eine Stunde History über einen Mann, der vor etwa 1500 Jahren gelebt hat, nämlich den Merowingerkönig Chlodwig. Er hat sich taufen lassen und hat damit, was er wahrscheinlich so nicht abgesehen hat, die Geschichte des Mittelalters maßgeblich beeinflusst. Wir wollen diesen Mann etwas besser kennenlernen und vorgestellt wird er uns von Professor Steffen Patzold. Er lehrt an der Uni Tübingen und erforscht da die Geschichte des frühen und hohen Mittelalters. Hallo Herr Patzold.
Hallo Frau Rosenblätter.
Was wissen wir nach dieser langen Zeit eigentlich noch so von Chlodwig?
Ja, hinreichend wenig. Das ist unser Problem. Wir sind ja als Historiker auf Quellen angewiesen, auf Zeugnisse aus der Zeit, die wir da untersuchen wollen. Und für Chlodwig sieht es leider schrecklich düster aus. Also wir haben eine Handvoll Dokumente aus seiner Zeit selbst. Wir haben immerhin einen Brief, der in seinem Namen geschrieben worden ist. Das ist aber kein persönliches Dokument, sondern ein ganz politisches. Und dann haben wir vor allen Dingen eine schöne Geschichte, die aber über 70 Jahre nach seinem Tod erst geschrieben wird von einem katholischen Bischof in Tours. Der heißt Gregor, das ist ein römischer Aristokrat. Und für den war Chlodwig ein Held, eben weil er sich hat taufen lassen, so eine Art christlicher Idealkönig. Also Sie sehen, das ist nicht wirklich eine gute Basis, um sich einer historischen Person anzunähern. Das ist ein bisschen so, als wollten Sie eine Biografie Adolf Hitlers schreiben auf der Basis von 5 Briefen der Nazizeit und dann eine Geschichte, die Ihnen vielleicht Margot Käßmann noch erzählt hat.
Er war ja König der Merowinger. Wir stellen uns heutzutage unter einem König in etwa sowas vor. Ein Herrscher, der im Idealfall in einem Schloss lebt und mit einer Krone auf dem Kopf den lieben langen Tag auf dem Thron sitzt. Kann man sich so auch Chlodwig als König vorstellen?
Wahrscheinlich sollten wir uns Chlodwig besser als eine Art General oder Militärführer vorstellen. Das Schloss müssen Sie schon mal streichen und die Krone wahrscheinlich auch. Also seine Aufgabe war das zunächst einmal, seinen Leuten, den Franken und vielleicht auch ein paar anderen, die ihm gefolgt sind, so etwas wie Sicherheit zu verschaffen und ein Auskommen zu verschaffen in einer ziemlich kriegerischen Zeit. Also die Hauptaufgabe von Chlodwig war es, Krieg zu führen und Beute zu machen. Und das hat er dann ja auch Zeit seines Lebens getan, einen guten Teil Galliens erobert. Und vielleicht wäre noch wichtig, weil das oft genug vergessen wird, dass Chlodwig gar nicht der einzige König der Franken gewesen ist. Es gibt eben noch andere Könige und erst ganz am Ende seines Lebens ist es ihm gelungen, diese Konkurrenten zu beseitigen. Mit List, mit roher Gewalt. Dieser Bischof Gregor von Tours, der erzählt sogar, Chlodwig habe am Ende vor aller Welt getrauert, dass er nun gar keinen Verwandten mehr habe. Aber nur, so schreibt Gregor, damit, falls sich doch einer meldet, er ihn auch noch umbringen könnte. Ich hoffe, das hilft ein bisschen, das Bild vom Schloss zu korrigieren.
Diese anderen Könige, das waren aber auch irgendwelche Verwandten von ihm, ne?
Das sind seine Verwandten, mehr oder minder weitläufig. Und umso unfeiner ist es, dass er sie auf ziemlich brutale Art und Weise ermorden lässt.
Bis zu der Taufe hat Chlodwig ja eben an heidnische Götter geglaubt und dann kam er auf einmal auf die Idee, sich eben taufen zu lassen. Wieso das?
Ja, das ist nun eine Frage, über die sich Historiker schon ziemlich lange die Köpfe zerbrechen, ohne dass es so eine ganz einfache Antwort darauf gäbe. Das liegt wieder daran, dass wir keine Quelle haben, in der uns Chlodwig das aufgeschrieben hätte. Und vielleicht muss man die Frage sogar noch ein bisschen zuspitzen, weil er sich ja in einer bestimmten Art und Weise taufen lässt. Also seine bedeutenden Königskollegen sind eben nicht katholische Christen, die folgen nicht dem Christentum, wie es der Papst vertritt in dieser Zeit, sondern die sind das, was der Papst arianische Heretiker genannt hätten. Und wir wissen nicht genau, warum sich Chlodwig ausgerechnet für diese katholische Variante entschieden hat. Was wir wissen, ist das, was uns Gregor von Tours erzählt, also wieder Jahrzehnte später. Und demnach wäre einmal die Frau und dann der Krieg sozusagen die Ursache für die Taufe gewesen. Also Chlodwigs Frau, Chrodichilde, war schon Katholikin und sie habe versucht, Chlodwig zu bekehren. Sie habe sogar schon Chlodwigs Söhne taufen lassen, sehr zum Ärger ihres Mannes. Und dann sei es zu einer Entscheidungsschlacht gegen die Alemannen gekommen. Und da drohte den Franken eine Niederlage, so erzählt das Gregor. Und in diesem Moment habe sich Chlodwig an Christus gewandt und versprochen, dass er sich mit seinem Volk taufen lassen werde, wenn er denn den Sieg erlange. Und das sei dann auch geschehen. Also er sei siegreich gewesen, habe sich taufen lassen. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die wird auch immer wieder so erzählt, aber sie ist wahrscheinlich falsch.
Warum?
Also zum einen können wir sehen, dass diese Geschichte ganz parallel funktioniert zu einer anderen, der zufolge der Kaiser Konstantin in der Schlacht an der Milvischen Brücke über seine Gegner eben im Zeichen Christi obsiegt habe. Und Gregor selber spielt auch auf dieses Vorbild an. Also im Grunde genommen versucht er zu sagen, Chlodwig vollendet hier die Bekehrung des Römischen Reiches, die Konstantin begonnen habe. Und dann wissen wir auch, dass es gar nicht die eine Entscheidungsschlacht gegen die Alemannen gegeben hat, weil es mehrere alemannische Gruppen gab, mehrere Schlachten gab. Das passt nicht zusammen mit dem, was wir an sonstigen Erkenntnissen über diese Zeit haben.
Das heißt, das ist eine Legende, die im Nachhinein erfunden wurde, um ihm da eine Religiosität anzudichten, die es gar nicht gab?
Das ist eine Geschichte, die Gregor erzählt, um plausibel zu machen, wie es dazu hat kommen können. Und das ist erst einmal Gregors Geschichte. Man hat natürlich immer wieder darüber nachgedacht, ob Chlodwig nicht ganz simpel politische Motive hat, sich taufen zu lassen. Das ist ja so, dass der Großteil der Bevölkerung in Gallien eben römische Christen sind. Und gerade die Elite, mit der Chlodwig auskommen muss, sind solche römischen Christen, die Bischöfe vor allen Dingen und die Aristokraten. Das Argument ist nicht so ganz einfach, weil wir wissen, dass Chlodwig auch schon vor seiner Taufe recht gut mit diesen römischen Eliten kooperiert hat und dass die Religion dabei gar nicht so eine wichtige Rolle gespielt hat. Insofern kann man durchaus darüber streiten, ob das so ganz politisch zweckrational begründet gewesen ist.
Chlodwig, der Mann, der durch seine Taufe die Geschichte des Mittelalters bedeutend geprägt hat, wurde uns vorgestellt von Professor Steffen Patzold. Danke Ihnen dafür.
Ich danke.
Fast 300 Jahre lang haben die Merowinger die Geschicke in Europa geprägt, bis sie dann von den Karolingern verdrängt wurden. Professorin Martina Hartmann ist stellvertretende Präsidentin der Monumenta Germaniae Historica, also des Deutschen Instituts für die Erforschung des Mittelalters, und hat sich auf die Merowinger spezialisiert. Sie kann uns also noch viel mehr über das Königsgeschlecht erzählen. Hallo Frau Hartmann.
Hallo Frau Rosenplinter.
Es gab ja im 5. Jahrhundert viele fränkische Kleinkönigtümer. Wieso konnten sich ausgerechnet die Merowinger durchsetzen?
Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, denn wir haben dafür nur eine einzige Quelle, die 10 Bücher Geschichten Bischof Gregors von Tours. Und er schildert es so, dass sich der junge Chlodwig vor allen Dingen mit Tüchtigkeit und Skrupellosigkeit durchgesetzt hat gegen die anderen Kleinkönigreiche, die es noch gab. Wir haben eben keine andere Möglichkeit, als ihm zu glauben oder nicht, wie er das schildert. Aber jedenfalls scheint der 16-jährige Chlodwig, denn so alt war er erst beim Tod seines Vaters Childerich des Ersten, sich durchgesetzt zu haben, mit einer jungen Mannschaft von Kriegern und damit in die Schlacht gezogen zu sein.
Und trotzdem gilt diese Epoche der Merowinger als unglaublich bedeutend. Wieso das?
Bedeutend ist sie sicherlich daher, dass die Merowinger die einzige Dynastie waren aus den Germanenreichen der Völkerwanderungszeit, die geblieben sind. Die anderen Reiche der Völkerwanderungszeit sind nach relativ kurzer Zeit teilweise wieder untergegangen, also etwa das Reich der Ostgoten oder der Vandalen in Nordafrika. Die Merowinger sind von einem angestammten Gebiet aus expandiert und haben ein großes Reich geschaffen, das 250, 300 Jahre gehalten hat und dann von der Kaolingischen Dynastie übernommen wurde.
Chlodwig hat sich ja für das römische Christentum entschieden, indem er sich hat taufen lassen. War das für ihn, ich sag mal, alternativlos oder hätte es auch anders ausgehen können?
Es war nicht alternativlos, denn er hätte natürlich auch Heide bleiben können oder er hätte das arianische Christentum annehmen können, das die Ostgoten angenommen hatten. Chlodwig hat sich für die Konfession seiner burgundischen Frau, der Königin Chrodichilde, entschieden. Und das war also insofern nicht alternativlos, aber es war zukunftsweisend. Denn damit hat er die Religion der eroberten Römer übernommen und damit gab es dann sozusagen keine Kluft zwischen Eroberern und Eroberten. Und so führte es schließlich auch zu einer Vermischung eben des Germanenreiches mit den eroberten Romanen. Und das war eben zukunftsweisend im Unterschied etwa zu dem großen anderen König Theoderich im Ostgotenreich, der Arianer war. Und nach seinem Tod ist das Reich bald untergegangen.
Kann man denn sagen, die Kirche hatte einen großen Stellenwert und ihre Vertreter bei den Merowingern und später dann auch bei den Karolingern oder war das gar nicht so?
Doch, die merowingischen Bischöfe spielen eine große Rolle, weil sie in gewisser Weise an die Stelle der Stadtherren der römischen Antike treten. Nachdem eben das Römerreich untergegangen war, musste sich ja auch auf der unteren Ebene wieder eine Art Regierung bilden. Und da spielen die Bischöfe eine große Rolle, die dann auch im Königsgericht aktiv sind und dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert. Also etwa auch, dass die Straßen wieder instand gesetzt wurden, denn das galt ja auch als die große Errungenschaft eben der Antike, dass es ein funktionierendes Straßenwesen gab und all diese Dinge der Infrastruktur. Und hier mussten die merowingischen Bischöfe neben ihrer geistlichen Amtsführung eben auch stark tätig werden.
Das war ja im späteren Mittelalter dann ganz viel so, dass Geistliche als Landesbesitzer aufgetreten sind und ihre Lehnherren geführt haben. War das tatsächlich auch schon im frühen Mittelalter unter den Merowingern so?
Das kann man, denke ich, so nicht sagen. Es ist eher eben ein Zusammenwirken von Königen und Bischöfen, gerade in der Merowingerzeit, eben auch nicht nur in geistlicher Hinsicht, sondern administrativ. In der Karolingerzeit bewegt sich das dann mehr auf die geistliche Verwaltung des Bistums zu. Und die Bischöfe der Merowingerzeit hatten vielleicht zu den einzelnen Königen ein etwas engeres Verhältnis. Es gab ja in der Regel nicht nur einen merowingischen König, sondern mehrere Teilkönige, die eben dann auch einen näheren Kontakt über ihre einzelnen Residenzen und ein kleineres Königtum dann mehr Beziehung zu den Bischöfen hatten.
Und was geschah mit den Menschen im Frankenreich, die sich nicht haben taufen lassen?
Eigentlich war das Christentum ja seit 380 Staatsreligion und insofern musste das Heidentum bekämpft werden. Aber Gregor von Tours berichtet auch für das 6. Jahrhundert immer noch, dass beispielsweise ein Heiliger einen heidnischen Tempel anzündete und sich dann schleunigst vor dem Zorn der Heiden in Sicherheit bringen musste. Oder dass ein anderer Heiliger an einem See, in dem man Opfergaben warf, predigte, um dieses Tun zu beenden. Also die Christianisierung des Frankenreiches ist ein langer Prozess, der, wenn Sie an Karl den Großen denken, bei den Sachsen ja auch erst im 8. Jahrhundert zum Abschluss kommt. Also da gibt es lange Zeit noch beides nebeneinander, heidnische Praktiken, die man auch neben dem Christentum noch weiter verfolgt unter dem Motto, man weiß ja nicht, was im Jenseits sein wird und da sichert man sich besser doppelt ab. Also das gilt für die ganze Merowingerzeit, dass es eben noch ein Problem ist mit den Nicht-Christen. Und was nun die Juden im Merowingerreich anbelangt, die ja etwa wesentlich den Fernhandel trugen, so berichtet Gregor da immer wieder von teilweise brutalen Missionierungsversuchen und er hat überhaupt in seinem Werk einige antijüdische Tendenzen drin. Da ist er auch nicht der Einzige, das geht bis in die Karolingerzeit.
Sagt Martina Hartmann. Sie hat uns das Geschlecht der Merowinger etwas näher gebracht. Danke Ihnen dafür.
Vielen Dank auch Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Da lässt sich ein Mensch taufen und zack, ändert das den kompletten weiteren Verlauf der Geschichte eines ganzen Kontinents, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Aber hat es auch das Leben der Menschen verändert, die damals gelebt haben, als einfache Bauern und Arbeiter im Reich von König Chlodwig? Das kann uns Christoph Markschies beantworten. Er ist Professor für ältere Kirchengeschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und er ist einer der Experten für das frühe Christentum. Hallo, Herr Markschies.
Hallo.
Also, wie war das denn vor 1500 Jahren? Hatte die Taufe von Chlodwig irgendwelche Auswirkungen auf den Alltag der Menschen?
Wie das immer so ist, der Wissenschaftler antwortet, da muss man differenzieren. Also hatte Auswirkungen auf alle die, die sich in der Umgebung von Chlodwig befanden. Man muss sich das als eine nicht so stark einheitliche Gesellschaft wie unsere Gesellschaft vorstellen. Es gab nicht nur einen starken Gegensatz zwischen Stadt und Land, sondern es gab sehr unterschiedliche Bevölkerungsschichten. Es gab Menschen, die stark durchs Römische Reich geprägt waren. Also sagen wir mal, die ihren Tag in Wellnessbädern verbrachten, die sehr stark sich mit der Organisation von Arbeit beschäftigten. Es gab dann eher einheimische Bevölkerung, die auf dem Land lebte und die sich mit Landarbeit beschäftigte. Und die hatten auch unterschiedliche Religionen. Die Leute, die auf dem Lande lebten, hatten sehr stark eine klassische germanische Religiosität, haben also Feld- und Flurgötter verehrt, haben sehr stark nach dem jahreszeitlichen Rhythmus von Ernte und Saat gelebt, während die Leute, die stärker romanisiert waren, stärker christlich geprägt waren. Und jetzt endlich komme ich zu Ihrer Frage, nämlich zur Frage, was für Auswirkungen das hat. Das hat auf dem Land zunächst mal gar nicht so starke Auswirkungen gehabt, sondern das hat Auswirkungen gehabt in der kleinen Oberschicht der Leute, die Chlodwig umgeben haben. Wenn man mal sehr pointiert formulieren will, also in der Oberschicht von so ein bisschen Warlords, also das kann man sich so wie Afrika vorstellen, so eine Stammesoberschicht von Warlords und mal ganz hart gesagt, der schon sesshafte Teil des Stammes, der auf dem Lande arbeitet, der braucht noch eine ganze Weile, bis er christlich wird.
Und dass die Menschen auf dem Land einfach nicht dem christlichen Glauben beigetreten sind, das wurde so akzeptiert?
Man darf sich die Welt damals nicht so vorstellen wie heute, dass ein Brief vom Finanzamt kommt und dann müssen sie sofort zahlen oder es steht am nächsten Tag die Polizei vor der Tür. Das sind ja nicht Staaten mit einer durchorganisierten Gerichtsgewalt oder durchorganisierten Polizeigewalt, sondern das sind Stämme, in denen das Vorbild eines Menschen, der da ist und der Stammesführer ist, Folgen für die anderen Stammesangehörigen hat. Und wenn das relativ weit entfernt ist. Man muss sich vorstellen, Chlodwig war Franke. Und die Franken gehören eigentlich so in die Rheingegend, Mainz und dann so ein bisschen weiter in das, was heute Belgien ist und Nordfrankreich. Und der dehnt seine Herrschaft immer stärker aus. Das ist ein ziemlich erfolgreicher Warlord. Und auf dem Lande vor den Toren von Mainz ist nicht mehr so ganz wahrzunehmen, was in der Gegend von Reims geschieht, wenn der sich da gerade befindet. Insofern hingenommen nein, die haben natürlich dann schon versucht, eine einheitlich, gerade weil das so ein fragiles Staatsgebilde ist. Und deswegen hatten die natürlich schon Interesse daran, dass die Leute dann christlich wurden. Das hat aber eine ganze Weile gedauert, bis die Christianisierung durchgegriffen hatte.
Sie haben gesagt, die Leute um Chlodwig herum waren dem römischen Christentum beigetreten. Heißt das, das Christentum hat auch die Politik der Merowinger beeinflusst?
Ja, das kann man schon sagen, weil es ja so ist, also ein katholisches, römisches Christentum hat zum Beispiel Vorstellungen von der Ehe. Im Germanischen gab es Ehevorstellungen, die sehr, sehr stark die Rechtsstellung des Mannes betonten. Der konnte seine Frau auch wieder entlassen, war jedenfalls eine der Eheformen.
Entlassen?
Also Scheidung, das war jetzt ein bisschen freundlicher Ausdruck für entlassen, ja. Aber sozusagen Scheidebrief geben und sagen, das war's jetzt und wir nehmen uns jemand anders. Das war natürlich im katholischen Christentum nicht möglich, da galt Unverbrüchlichkeit der Ehe. Und das ist so eine der Elemente, wo Christianisierung öffentlich stattfindet. Christianisierung öffentlich heißt Zerstörung von so kleinen paganen, heidnischen Heiligtümern, die es gibt, bei denen Landgottheiten verehrt werden. Insofern kann man schon sagen, die Politik wird von einer Christianisierung geprägt, wobei für die ganz großen politischen Zusammenhänge, ich versuche mein Territorium zu vergrößern, ich versuche die Tochter des Nachbarfürsten zu heiraten, damit ich ein politisches Friedenssystem etablieren kann. An diesen Stellen kann man jetzt keinen sehr direkten Einfluss von Christentum wahrnehmen.
Die Kirche hat ja wahrscheinlich ziemlich davon profitiert, dass sich Chlodwig hat taufen lassen. Immerhin ist der christliche Glaube dadurch quasi zur Staatsreligion geworden.
Einmal muss man sagen, in diesem Raum, also wir reden über das heutige Frankreich und so Rheingegenden, Norditalien, ein bisschen auch das, was heute zu Spanien gehört, an der Grenze zu Frankreich. In diesen Gebieten gab es ja längst Christentum. Nur das Christentum konkurrierte auch in unterschiedlichen Formen, also wenn man mal ganz verallgemeinert sprechen will, sozusagen wie heute katholisches und evangelisches Christentum mal näher sind, mal stärker in Konkurrenz sind, gab es damals auch zwei unterschiedliche Formen von Christentum. Die konkurrierten mit den klassischen alten Formen des Glaubens, Resten von römischem Heidentum und Resten von germanisch-keltischen Religiositäten. Und natürlich hatte das Christentum, wenn man wirtschaftlich sprechen will, einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass Chlodwig konvertiert war und mit ihm der Hochadel oder, wenn Sie es etwas moderner ausdrücken wollen, die Stammesleute, die diesen Warlord umgaben.
Das frühe Christentum, wie es durch Chlodwigs Taufe gepusht wurde und inwieweit die Kirche Einfluss auf die Politik der Merowinger genommen hat, hat uns Christoph Markschies erklärt. Danke Ihnen für die Information.
Bitte.
Wir haben heute über die Merowinger und ihren König Chlodwig I. gesprochen, der an Weihnachten wahrscheinlich 507 getauft wurde. Matthias, die Merowingerzeit zwischen dem Römischen Reich und dem Reich Karls des Großen, das war ziemlich wichtig für die Geschichte des europäischen Kontinents. Aber irgendwie war das auch zufällig, oder?
Das kann man so sehen, obwohl Geschichte ja irgendwie immer von Zufällen abhängig ist. In diesem Fall begann die Christianisierung Europas mit einer Entscheidung des römischen Kaisers Galerius im Jahr 311. Er war eigentlich bekannt für seine brutale Christenverfolgung, aber gegen Ende seines Lebens erkrankte er wohl an der Pest und wurde deshalb möglicherweise jedenfalls milder oder sogar gläubig, denn er erließ ein Toleranzedikt, das die christliche Religion im Römischen Reich erlaubte und förderte. Sein Nachfolger Konstantin der Große beendete den Streit mit den Arianern und stellte die Christen unter staatlichen Schutz.
Das hätte dann aber auch anders laufen können, oder?
Klar, Galerius wäre vielleicht starrsinnig geworden und hätte die ihm von den Chronisten seiner Regentschaft zugeschriebene Brutalität weiter gegen die Christen gerichtet, vielleicht weil er ihnen die Schuld an seiner Krankheit zugeschrieben hätte. Und dann hätte aus dem Toleranzedikt ein Aufruf zur Verfolgung werden können. Aber auch Konstantins Entscheidung war nicht zwangsläufig. Er hätte ja auch den Arianern recht geben können, dann wären die römischen Christen zu Heretikern geworden, die man dann logischerweise verfolgt hätte.
Das heißt, wir hätten auch Arianer oder Heidenkinder oder sonst was werden können.
Genau so ist es. Das Christentum war eine von mehreren Möglichkeiten. Als die Christen unter staatlichem Schutz standen, hatten andere Religionen und heidnische Bräuche natürlich keine Chance mehr. Die Bibel und der Papst, der sie auslegte und die entsprechenden Verhaltensweisen verkündete, waren, neben den Repräsentanten der Welt, Macht natürlich die Eckpfeiler einer mittelalterlichen religiösen Ordnung, die den Christenmenschen im Abendland Orientierung und Halt zugleich waren. Im Namen des Kreuzes brachten sie einerseits Abweichler, ungläubige Juden oder Muslime um, halfen aber andererseits den Armen und Kranken. Das waren die beiden Seiten der einen christlichen Medaille.
Und wir hören uns morgen schon wieder. Dann gibt es nämlich die nächste Weihnachtsausgabe der Einen Stunde History. Dann zur Weihnachtsflut in Hamburg 1717. Bis dahin euch noch einen schönen und ruhigen Abend und eine friedliche Zeit. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.